Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, welche Menschen sind Gott eigentlich wichtig? Gleich drei Geschichten erzählt Jesus in Lukas 15 mit großem Nachdruck, weil er die umstehenden Menschen ihnen zu verstehen geben möchte, was Gott wichtig ist, wer Gott wichtig ist. Und wir müssen den Kontext anschauen, damit wir verstehen. Der Kontext befindet sich gleich in den ersten beiden Versen. Da heißt es, es nahten sich aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Es kommen also Zöllner und Sünder, die Outcasts, die Ausgestoßenen aus der religiösen Gemeinschaft, und es nahten sich auch die religiöse Elite. Und weil unter all diesen ein falsches Denken herrschte, wer Gott wichtig war, erzählt Jesus sozusagen im Schnellfeuerstil drei Geschichten, gleich drei Stück. Und in so Gleichnissen gibt es immer einen Vergleichspunkt. Derjenige, der in den Geschichten oder auf der Suche ist, ist Gott. Und diejenigen, die gefunden werden sollen, sind die Menschen, jeder einzelne Mensch. Und mit den drei Geschichten holt er gleich drei Menschentypen ab. Ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Und zwar gibt es ja Menschen, die haben ganz innige Beziehung zu Tieren. Das sind einfach ganz tierliebe Menschen. Manchmal sagt man ihnen nach, dass sie Tiere lieber mögen als Menschen, aber ganz egal. Also die lieben Tiere, und wenn sie sich vorstellen, ihr Hund oder ihre Katze oder irgendwas ging verloren, es wäre mega furchtbar. Und dann gibt es die sachlichen Typen, ja, die, wenn da irgendwas verloren geht, eine Sache oder so, dann ist es ganz, ganz schlimm. Und dann gibt es auch die natürlich, die, wenn einen lieben Menschen verlieren, dann bricht auch eine Welt zusammen. Also Jesus erwischt alle diese drei Menschentypen und er will allen zu verstehen geben, uns allen, was Gott bewegt. Was ist auf dem Herzen Gottes? Und darum habe ich der Predigt drei Punkte gegeben. Das heißt, die Suchaktion Gottes, sie gilt erstens dem Verlorenen, zweitens dem Einzelnen und drittens seinem Eigentum. Erstens dem Verlorenen. Gott ist auf der Suche, und das kehrt erstmal unser menschenzentriertes Denken um. Wir denken ja oft, wir sind auf der Suche, aber Gott ist auf der Suche. Und diese Wahrheit ist sogar noch wichtiger und könnte ein Aha-Erlebnis auslösen, vielleicht gerade jetzt sogar in deinem Leben. Aha, Gott sucht ja mich. Gottes Suchen geht also unserem Suchen voraus. Wir erkennen, weil wir erkannt sind. Wir ergreifen oder möchten ergreifen, weil wir ergriffen sind. Und er sucht uns, ob wir nun bei ihm waren oder ob wir ihm den Rücken gekehrt haben. Und es ist ganz egal, ob wir Teil der Gemeinde sind, Christen in einer religiösen Gemeinschaft, oder ob Menschen ganz außerhalb stehen. Gott sucht seinen Menschen. Und Jesus macht ganz klar, wie selbstverständlich das ist, ja? Er erzählt Geschichten, wo jeder sofort mitfühlen kann. Ihr habt es in der Moderation schon erwähnt, ist ja mal klar. Also wenn da was verloren geht, jeder weiß, wie das ist, dass auf einmal aller Fokus nur noch auf die eine Sache oder auf den einen Menschen gerichtet ist. Alles andere bleibt stehen und liegen, und man ist mit Eifer darauf bedacht, es zu finden und hofft, es wiederzufinden. Ich erinnere mich, manche kennen die Geschichte schon. Wir hatten Familie Kurz bei uns zu Besuch vor 2 Jahren, 2,5. Also mein Enkel oder unser Enkel war gerade so 3 und unsere auch 3. Und die spielten miteinander munter, wir haben Kaffee getrunken. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist ganz schön ruhig geworden im Haus. Und habe gesagt, ich schaue mal nach, wo die sind, ja, und ich wusste ja so die Verstecke vom Eli. Und dann schaue ich so und schaue wirklich jedes Versteck durch und finde die nicht. Und dann gehe ich in den Keller runter, finde sie auch nicht. Und gehe ich in den Garten raus, finde sie auch nicht. Und sage ich, du, also die sind weg. Wie, die sind weg? Die sind weg. Und wir auf 3 Fahrräder, ein Auto in alle Himmelsrichtungen ausgeschwört, Olli und die Jungschar auch noch ausgeschwört. Und wir haben gesucht und gesucht und gesucht. Ich rufe die Polizei an und sage, wir vermissen 2 Kinder. Ja, Eli mit 3 Jahren, Omas Gummistiefel an, sah lustig aus. Und also jedenfalls, was? Und Schwimmflügel, ja, auch noch angehabt. Und so. Und auf jeden Fall, wir suchen wie verrückt und finden sie nicht. Könnt ihr vorstellen, was das ist? Mein Gott, Herr, hilf! Und irgendwann gibt es Entwarnung. Ja, die beiden sind beim ILE gesichtet worden. Ja, sich auf den Weg gemacht. Und eine Jugendmitarbeiterin, ILE, spricht sie an, was machst du hier? Was machst du hier? Ja, ist doch klar, dass wir hier sind, oder? Wir sind, auf jeden Fall schlendern die Straße runter, Polizei trifft ein. Und unser Herz, wir waren einfach nur so froh, sie gefunden zu haben. Was bedeutet es, Menschen zu verlieren? Verloren bedeutet nicht nur abhanden kommen, es kann viel mehr bedeuten. An dem Beispiel der Kinder wird es klar, sie sind ausgesetzt dem Straßenverkehr, für die sie noch gar nicht ausgebildet sind, noch gar keine Peilung haben. Ja, man weiß, welche Menschen unterwegs sind. Das Schaf, das sich verirrt hat, ausgesetzt den Schluchten oder den Räubern, die da unterwegs sind. Und das ist der Zustand von uns Menschen. Verloren sein kann auch bedeuten, verderben, zugrunde gehen. Und darum sagt Jesus ein paar Kapitel weiter, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist. Wer sind die Verlorenen? Nun, früher waren es klare äußere Grenzen, die die Vertreter der landesüblichen Frömmigkeit gezogen haben. Ja, wer nicht in der Gemeinschaft der Frommen war, wer sich nicht an die Regeln gehalten hat, war draußen, gehörte nicht dazu, gehörte auch nicht zu Gott. Aber Jesus kommt und zeigt, dass es um unser Herz geht. Um unser Herz. Und nicht um eine äußere Teilhabe nur. Paulus analysiert dieses Thema messerscharf im Römerbrief in den ersten Kapiteln. Und er sagt, es gibt keinen, der gerecht ist. Nicht einen. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Es gibt keinen Unterschied mehr. Er sagt also, Sünde haftet uns Menschen an. Aber Gott findet sich eben nicht ab mit der Sünde. Sünde bedeutet Beziehungsabbruch. Und deswegen ist Gott so leidenschaftlich daran interessiert, diese Beziehung zu uns wiederherzustellen. Der Sünder ist wirklich verloren. Das ist das Problem von Schuld und Scham in dieser Welt. Und Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr zu einem oder zu einer, der sein Suchen gegolten hat. Unsere Gottverlassenheit. Wir haben ihn verloren und er hat uns verloren. Das ist unsere Verlorenheit. Aber Jesus sucht. Jesus sucht die Ehebrecherin damals und er sucht auch die Ehebrecher heute. Er sucht den Zöllner und Sünder, die auf Kosten anderer Menschen sich bereichert haben. Und genau diese Menschen sucht er heute auch, die sich auf Kosten anderer bereichern. Er sucht den eifernden Rabbi Saulus damals und er sucht auch die Frommen, die nur ihre eigene Richtung und Überzeugung gelten lassen und Menschen aburteilen und für verloren erklären, die sie ausschließen wollen. Aber seit Jesus wissen wir eins, die Verlorenheit der Menschen ist nicht immer äußerlich anzusehen. Wie viele kennst du in deinem Leben, die äußerlich perfekt gestylt sind? Der Herr Doktor, die Frau Lehrerin, der Herr Politiker, die Frau Managerin, diese und jene. Und wir denken, wow, der tolles Haus, tolles Auto und alles. Aber ihr Leben ist bankrott. Ihre Ehe geht den Bach runter. Ihre Kinder sind vereinsamt. Keine Ahnung, sie ist verloren. Sie sind von Gott getrennt. Und auf der anderen Seite, diese Mutter mit 3 oder 4 Kindern, zwielichtig, jedes Kind von einem anderen Mann, aber von Gott gefunden. Ein Freudenfest im Himmel, weil sie zu Gott gehört. Jesus ist der Baumeister, der das Leben wieder zusammenfügt. Wir sehen es nicht äußerlich. Wir wissen oft nicht, wie verloren wir sind, bis wir gefunden werden. Und es ist eine harte Wirklichkeit. Wenn Menschen sich nicht finden lassen, sind sie verloren. Und weil Menschen verloren sind, bis sie sich finden lassen, sucht Gott. Und er bittet uns, die wir gefunden sind, die wir wissen, ich bin bei ihm, unser Herz erweichen zu lassen, dass auch wir mit ihm schauen nach den Menschen. Wie gesagt, die Verlorenheit macht nicht bei der Gemeindegrenze Halt. Mitzuleiden und dann auch sich mitzufreuen, wenn endlich ein Mensch zurückkommt zu Gott. Die Suchaktion Gottes gilt aber zweitens auch dem Einzelnen, dem Verlorenen und dem Einzelnen. Beide Gleichnisse und auch das dritte sagen übereinstimmend, dass Jesus auf der Suche nach dem einzelnen Menschen ist. Er sucht alle, will, dass alle gerettet werden, aber erkennen und erfahren kann es jeder nur für sich. Es ist natürlich wahr, dass wir Menschen, dass es uns im Miteinander gibt, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir miteinander vernetzt sind und unsere Geschichte immer mit anderen zu tun hat. Und trotzdem ist Gott ganz persönlich mit dir beschäftigt, mit dir. Lass dir das heute gesagt sein. Du bist nicht nur einfach Teil einer Gemeinschaft und eine Nummer oder sonst was. Du bist, Gottes Augenmerk ist auf dich gerichtet. Natürlich sieht man das bei dem Schaf auch. Oder beim Schaf, beim Schaf und bei der Münze denkt man, gut, die geben keine Antwort. Aber die Wahrheit ist, Gott ist persönlich auch an unserer Antwort interessiert. Das merken wir dann im dritten Gleichnis. Da wird deutlich, dass wir eine Antwort geben sollen, eine persönliche Entscheidung treffen sollen, dass es auf uns ankommt. Es kommt auf meine Buße um. Buße heißt umdrehen, umkehren, umdenken. Auf mein Heimkommen. Will ich heimkommen zu ihm? Auf meine Neuorientierung im Denken lasse ich mich jetzt ganz auf Gott ein, der mich ja als Einzelnen sucht. Mein Wollen, mein Begehren, mein Tun, mein Lassen, mein Hoffen. Jesus weiß, warum er die 99 zurücklässt, weil die Umkehr bei jedem anders aussieht. Und darum braucht er so viel Geduld und Energie und geht jedem Einzelnen nach. Es ist so unbeschreiblich, was dieser suchende Gott alles unternimmt, um uns dort zu finden, wo wir wirklich sind. Vielleicht sagst du, so unentbehrlich ist der Einzelne auch nicht. Ja? Der Einzelne kommt doch unter die Räder, schau doch die Gesellschaft an. Der Einzelne geht unter in der Masse. Ja, stimmt, wenn wir das so schauen. Und trotzdem, es bleibt dabei, Gott sucht jeden Einzelnen. Gott sucht uns sogar von Anbeginn unseres Lebens. Heute früh haben wir Taufe gefeiert. Ja. Kindertaufe ist so ein Anfangspunkt. Gott sucht dich. Aber schon deine Geburt, Gott sucht dich. Gott ist an dir interessiert. Durch Predigten, durch Menschen, die glauben, durch Versorgung in deinem Leben, durch Schutz und Bewahrung. Alles sind Zeichen von Gottes Suchen. Gott ist interessiert an dir. Und jeder von uns ist Gott jedes Opfer wert. Lass dir das gesagt sein. Du bist Gott jedes Opfer wert. Und hier ist das größte Opfer, das er gebracht hat. Er hat gesagt, du bist es mir wert, dass ich mein Leben für dich gebe. Merk dir das. Merk dir das. Merk dir das, wenn du dein Leben verschleudern willst. Merk dir das, wenn du wieder mal denkst, ach, was bin ich wert? Wer bin ich schon? Merk dir das. Du bist Gott jedes Opfer wert. Du bist, oder seine Liebe ist es, mit der er uns Unwürdigen Wert gibt. Er nimmt dich ernst, deine Situation. Und er sehnt sich danach, dass du dich von ihm ganz finden lässt. Und wenn du schon beim Vater bist, ähnlich wie vorher, dann wende auch du dich dem Einzelnen zu. Wenn du hier aus dem Gottesdienst gehst in die neue Woche, wende dich dem Einzelnen, sieh den Einzelnen mal mit den Augen Gottes. Jeder Einzelne ist Gott unendlich wertvoll. Und kommen wir zum dritten Punkt. Die Suchaktion Gottes gilt seinem Eigentum. Und das finde ich eine krasse Wahrheit. Ja. Der Hirte und die Frau, die suchen ja nach verlorenem Eigentum. Jesus auch. Was er finden will, hat ihm ja vorher schon gehört. Deswegen auch der Segen vor der Taufe. Da heißt es nämlich, du gehörst zu Jesus Christus, nimm hin das Zeichen des Kreuzes. Nur, wir brauchen die eigentliche Entscheidung, und da komme ich gleich noch, dass wir auch sein Eigentum sein wollen. Aber wir sind es. Jeder Mensch ist Gottes Eigentum. Es geht um das Wiederfinden dieses Eigentums. Und zu dem, was einem gehört, hat man normalerweise ein besonderes Verhältnis. Wird bei der Schafgeschichte natürlich deutlicher. Auf der einen Seite, ich glaube, heute bei der Moderation war es schon auch, was ist denn so ein Schafwert? Ich meine, von 100 Schafen eins weg, der materielle Wert ist nicht so. Na klar nicht. Aber deswegen, Jesus gebraucht dieses Bild, diesen Vergleich des Hirten mit seinen Schafen, wie er mit seinen Jüngern. Er sagt, wisst ihr was, ein Hirte hat eine ganz persönliche Beziehung zu seinen Schafen. Er kennt jedes mit Namen. Man lernt sich so gut kennen, Hirte und Schaf, dass die Schafe die Stimme des Hirten hören und ihm folgen. Und so, sagt Jesus, ist es auch mit uns Menschen. Er kennt uns und er möchte, dass wir uns beibringen, dass wir auch seine Stimme hören und dass wir verstehen, wie wichtig ihm diese Beziehung ist. Der Hirte hängt mit seinem ganzen Herzen an diesem Schaf, deswegen lässt er die 99 zurück. Und so ist auch bei dir. So ist auch bei mir. Auch wenn diese Beziehung von Grund auf gestört ist und durch Sünde verdorben. Nun bringt ja das Verhalten und die Lehre Jesu die Pharisäer und Schriftgelehrten so richtig auf die Palme. Ja? Der isst mit den Sündern und Zöllnern. Ja? Kennt er nicht das Gesetz und so weiter. Sie murren und klagen. Aber was sie noch viel mehr erzürnen müsste, ist die Tatsache, dass Jesus sich mit Gott eins macht aus Hesekiel 34. Er sagt nämlich, ich bin der Hirte, der nach seinen Schafen schaut. Er sagt nämlich, das, was ich hier suche, ist mein Eigentum. Diese Menschen hier gehören mir. Nun, wer kann das von anderen sagen? Ich meine, wenn du verheiratet bist, ja, dann kannst du sagen, das ist meine Frau, ja, aber es ist kein Besitzanspruch oder Eigentumsanspruch. Man schenkt sich einander bei der Ehe schließt und sagt, wir gehören zueinander. Aber bei Gott ist es anders. Wir Menschen gehören tatsächlich Gott. Das sind alles meine Menschen. Im Johannesevangelium heißt es, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. In sein Eigentum, zum Volk Gottes, aber nun weiter auch in seine Welt, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Darin sehen wir, dass die Menschen Gottes verlorenes, schmerzlich vermisstes und kostbares, mühsam gesuchtes Eigentum sind. Natürlich sehen das viele Menschen so nicht. Aber glaubende Menschen sehen das so, weil wir glauben ja dem Wort Gottes und wir glauben dem, was Jesus gesagt hat. Wenn wir aber zu Gott gehören, dann ist es eigentlich nur noch die Frage, ob wir ihm gern gehören und dankbar oder ob wir ihm widerstrebend gehören müssen. Und das Aufregende am Evangelium ist nun, dass Gott sein Eigentum nicht gewaltsam nimmt. Er möchte nicht aus Zwang geliebt werden. Er möchte nicht, dass wir ihm gehören, weil wir ihm gehören müssen. Deswegen will er, dass wir umkehren. Was aber nur passiert, dass er uns in seiner Liebe nachgeht und sein verlorenes Eigentum rettet. Und das ist ein großes Geheimnis. Sein großes Geheimnis. Aber indem er sich uns offenbart, indem er uns nachgeht, seine Liebe beweist, antworten wir auf diese Liebe und merken immer mehr, es gibt nichts Besseres, was wir tun können. Es gibt keinen besseren Ort, wo wir sein können, als bei ihm. Die Zöllner, die Sünder, die hören ihn, die sitzen mit ihm am Tisch. So war es damals und so ist es heute. Es geht nicht darum, dass wir als Gemeinde, als Christen, die Menschen von heute so für Jesu religiöse Ideen gewinnen. Ja, für die Kirche und für... Hey, es geht um Zurückgewinnung von Gottes Eigentum. Was für eine frohe Botschaft. Die Pharisäer und Schriftgelehrten früher und heute haben die Menschen aufgegeben für Gott. Aber es steht anders. Nicht nur, dass jeder kommen kann, jeder wird auch gesucht. Und Gott bedient sich dazu derer, die gefunden wurden. Wir, seine Gemeinde. Was für eine Botschaft. Die Welt und jeder einzelne Mensch Gottes Eigentum. Gott will jeden suchen, retten und in die Bestimmung zurückführen, wozu wir alle gedacht sind. Meine Frage: Bist du verloren, verirrt, enttäuscht, verletzt? Bist du ohne Beziehung zu deinem Schöpfer? Dann kann heute so ein richtiger Freudentag werden. Wenn heute dieses Wort in dein Herz fällt und du erkennst, ich bin von Gott gesucht, ich bin ihm so wertvoll, dann musst du nur zu ihm umkehren und sagen, danke, danke. Und wir feiern ein Freudenfest und im Himmel wird ein Freudenfest gefeiert. Merkst du heute vielleicht, gehörst du zu den Menschen, die Gottes Leiden an der Verlorenheit der Menschen nicht so am Herzen liegt? Ja, ich bin schon Christ, aber irgendwie sind mir die Menschen egal, muss ich ehrlich sagen. Dann werd dir neu bewusst, dass ja auch du das Ziel von seiner Liebe bist, seiner suchenden Liebe. Werd dir neu bewusst, was es heißt, dass du zu ihm gehören darfst. Dass es nichts mehr gibt, was dich trennt. Dass wenn du stirbst, dass du direkt zu ihm gehst. Dass es nichts gibt, keine Anklage, keine Schuld mehr. Was für eine Freude, glaubst du das? Dann kehr um und bitte Gott, Gott bitte, beweg mein Herz doch mit dem, was dein Herz bewegt. Und bist du froh und dankbar, bei ihm zu sein? Dann beteilige dich aktiv. Aktiv im Gebet und im Zeugnis, dass Menschen für ihn zurückgewonnen werden. Bete jeden Tag und sag, Herr, zeig mir die Menschen, die du am Herzen hast. Zeig mir, wem ich heute etwas sagen kann, etwas geben kann von deiner guten Nachricht. Damit Menschen zurückgewonnen werden. Amen. Ich spreche ein Gebet. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du der gute Hirte bist, der sich selbst um seine Schafe kümmert, der jedem Einzelnen nachsteigt, dem keine Mühe zu schwer ist. Herr, du hast alles gegeben, sogar dein eigenes Leben. Und ich bete jetzt, wenn es Menschen unter uns gibt, die diese Wahrheit noch nicht gehört haben oder noch nie mit ihrem Leben darauf geantwortet haben, dass du heute einfach Licht bringst in die Dunkelheit. Und dass ihnen ein Licht aufgeht, wie kostbar sie sind. Und dass sie nur umkehren müssen, alles bekennen und loslassen müssen und in deine Arme laufen können. Danke, dass du auf die Schultern nimmst, dass du heilst, dass du tröstest, dass du stärkst. Herr, du gibst jedem, was er braucht. Und Herr, für uns Christen bete ich, dass du uns neu in Brand steckst. Dass du uns neu mit der Leidenschaft erfüllst und der Liebe, die dein Herz erfüllt, für die Verlorenheit dieser Welt, dass wir dich bezeugen und dass wir die Menschen mit deinen Augen sehen und dass jede Menschenfurcht weicht, dass wir einfach gar keinen Bock mehr haben, darauf zu achten, was andere über uns denken, weil doch nur eins wichtig ist, nämlich was du über uns denkst und du liebst uns und du sagst, steh auf und geh. Und bezeuge und bekenne, sei ein Licht in dieser Welt. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.